So, also. Ich habe auf der letzten Josia-Freizeit, da ging es dann darum, ja, welche Themen wollen wir machen, und ich habe so ein bisschen aus Jux vorgeschlagen, ja, wie kann man das Leben genießen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sich bei diesem Seminar die meisten Leute angemeldet haben. Ja. Warum? Ja. Und ich glaube, ich weiß warum. Ja. Also, weil ihr alle das Leben nicht genießen könnt. Ja? Also wenn ihr das könntet, dann würdet ihr jetzt nach so einem anstrengenden Vormittag was machen? Ihr würdet euch hinlegen und Mittagsschlaf machen, in den Kaffee gehen, irgendwie einen Spaziergang machen, das Leben genießen, ja? Aber ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch in dieses Seminar zu setzen und euch nochmal mit der Bibel hinzusetzen und zu überlegen, wie kann ich mein Leben genießen, ja? Das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum ihr hier seid. Und es ist gut, dass ihr hier seid, um das zu lernen. Das ist meine These oder mein Vermutung. Was mich jetzt wirklich interessiert ist, warum seid ihr hier? Wir machen mal so eine ganz kurze Vorstellungsrunde und jeder sagt kurz seinen Namen, dann wo er herkommt, damit wir das ein bisschen einordnen können, und dann, was ist für dich ein Genuss? Ja, was genießt du, was ist einfach schön für dich? Und als letztes noch kurz, warum bist du jetzt gerade in dieses Seminar gekommen? Ja? Und wir fangen mal da hinten an. Also nochmal, dein Name, wo kommst du her? Was ist dein Genuss? Warum bist du in dem Seminar? Ich bin der Ludwig, ich komme aus Osnabrück. Für mich ist gutes Essen ein Genuss, ja. Feierabendbier nach getaner Arbeit, meiner Frau zusammen zu sein, also total viel. Ich liebe es, mein Leben zu genießen, tatsächlich, ja. Versuche es immer so zu machen, dass es auch ein Genuss ist. Und ich bin hier in dem Seminar, weil ich diese Idee hatte. auf der Freizeit. So. Vielen Dank. Fangen wir mal so an zu fragen, wie können wir das Leben genießen? Welche Antworten gibt man da so? Also ihr seid gleich dran, ihr sollt euch gleich einen Bibeltext lesen, dazu habe ich euch die Fragen ausgeteilt. Aber erstmal so ein bisschen, okay, was stellt sich vielleicht der Normalo so vor? Wie kann man das Leben genießen? Ich glaube, eine Variante ist ja einfach Genuss durch Genuss. Ja? Ich einfach das, was schmeckt oder was mir gefällt oder so, das konsumiere ich einfach möglichst viel. Weil das ist ja der Genuss. Das Problem dabei ist natürlich, es wird schnell schal, es lässt schnell nach. Ne? Irgendwann merkt man, das ist hohl. Oder wenn mir jetzt, was weiß ich, ich bin früher mal los als Jugendlicher und habe mir dieses Eis geholt. Da gab es hier Schoko, Vanille, Erdbeer. So ein ganz einfacher Becher kostete 50 Cent. Das konnte ich mir leisten. Das war für mich immer ein Genuss. Eis in rauen Mengen habe ich mir 2 Becher geholt. Und ich habe auch schon mal 4 dann hintereinander geschafft. Also immer so 50 Milliliter. So, dann irgendwann habe ich gemerkt, so richtig geil schmeckt das Zeug eigentlich auf Dauer nicht. Dann habe ich eine bessere Eissorte genommen und so weiter. Und irgendwann landet man in der Beschaffungskriminalität, weil man sich das Eis nicht mehr leisten kann oder so. Ich weiß nicht, also das ist Genuss durch Genuss. Wir konsumieren einfach die Sachen, die irgendwie uns gefallen. Der zweite ist dann vielleicht, dass man sagt, ja, Genuss durch Genießen. Ja, ich kann ein gutes Steak genießen, einfach weil es gut schmeckt. Aber ich kann den Genuss noch steigern, wenn ich weiß, das ist ein Bio-Steak. Und das kommt von einem super Fairtrade, sowieso Bioladen. Und wir stellen noch Flüchtlinge an und kümmern sich um Kinder und so weiter fort. Ja, ich kann die Schokolade eigentlich gar nicht richtig genießen, wenn ich weiß, die ist hier von irgendwelchen Bauern, die da ausgenutzt werden. So, dann hole ich mir die Fairtrade-Schokolade. Oder ich persönlich, ich baue in meinem eigenen Garten Gemüse an. Das ist eine Heidenarbeit, man muss ständig gießen oder Unkraut jäten. Aber dann geht man in den Garten, man holt man sich seine Gurke und macht sich den Salat. Und ehrlich, der Salat schmeckt so wie immer, auch mit gekauften Tomaten oder Gurken. Ja. Manchmal sind die sogar besser. Ja. Aber es ist das eigene, ja, Genuss durch bewusstes Genießen. Ja. Es einfach bewusster machen, ja. Es gibt sogar einen Fachbegriff für die Leute, die sozusagen sagen, ja, ich will mein Leben genießen, aber ich kaufe deshalb Bio. Oder so, habe ich vergessen, so eine Szene in Berlin. Genuss durch bewusstes Genießen. auch da kann sich irgendwann so die Eintönigkeit einstellen. Auch da merkt man eben irgendwann, na ja, gut, der Tomatensalat ist einfach nicht besser. Es macht nur haufenweise mehr Arbeit. Es kostet mich auch viel Geld und Arbeit und so weiter. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch ein weiterer Weg, dass man sagt, Genuss als Belohnung. Eben das berühmte Feierabendbier oder was man sich auch immer gönnt, wenn man die Arbeit geschafft hat. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich alle, hoffentlich. Ihr sagt, ich ziehe das noch durch und dann werde ich diese oder jene Sache essen. Ja, also wenn ich die Tour geschafft habe, wenn ich dann dort ankomme, dann werde ich das und das und das machen. Und das kann ich dann wirklich genießen, weil ich habe vorher die Leistung gebracht. Ja, Genuss als Belohnung. Zum Beispiel freie Zeit. Viele haben gesagt, einfach mal Entspannung, einfach mal Ruhe haben. Aber wenn du haufenweise freie Zeit hast, ist es dann irgendwann kein Genuss mehr. So richtig freie Zeit ist eigentlich nur Genuss, wenn du vorher anstrengend war und du hast es geschafft. Ah, jetzt kann ich einfach mal wirklich den Strand genießen oder so. Ne? Das ist also Genuss als Belohnung. So, überall gibt es da aber Probleme. Was ist zum Beispiel, wenn ich meine Arbeit nicht schaffe? Oder auf meiner Wanderung einfach unterwegs zusammenbreche, weil ich das Ziel nicht erreicht habe, wo ich mich dann belohnen wollte. Ja? Was ist, wenn es schlecht läuft, wenn ich mal einen schlechten Tag habe? Ja? Dann kann ich das Abendbrotessen also nicht mehr genießen oder mein Feierabend oder die Gemeinschaft mit anderen, weil mich immer das drückt, ah, ich habe es nicht geschafft. Und, ja, also auch so ein Genuss ist nicht so richtig beständig. Ihr kennt ja sicherlich alle das Buch Prediger. Und wenn ich jetzt sage, das Buch Prediger, was fällt euch dann sofort ein? Welche Bibelvers oder was wurde dort immer gesagt?
Alles ist nichtig.
Alles ist nichtig, alles ist eitel. Was noch?
Nichts Neues unter der Sonne.
Nichts Neues, genau.
Alles hat seine Zeit.
Ja. Alles ist... Ja, da kommen wir gleich dazu. Nicht vorgreifen, diese Streber hier. Also alles ist eitel und ein Haschen nach Wind. Das ist ja so der Refrain, ein Haschen nach Wind. Also viel Genuss, wo wir sagen, das ist Genuss, Genuss durch Genuss, Genuss durch bewusst, ich mache es ganz bewusst. Oder eben Genuss einfach als Belohnung. Das ist am Ende immer dann doch ein Haschen nach Wind. Ja, was bleibt dann? Ne? Und dann natürlich die Frage als Christ, ist das dann überhaupt für mich als Christ möglich? Ne? Die, bei diesem Treiben mitzumachen, bei dieser Genusswelt. Ja? Der Prediger, wenn man den so durchliest, dann macht es einfach deutlich, der spricht also von sehr vielen Dingen, die der Mensch genießen kann, ihm zum Genuss werden, ja, da sagt er, ich habe es mit Frauen probiert und ich habe es mit gut essen und trinken und mit Weisheit, er hat also ziemlich alles probiert und wollte es in vollen Zügen, hat gesagt, ich mache es richtig viel, um wirklich intensiv zu genießen und am Ende muss er dann immer sagen, ist alles eitel, an Haschen nach Wind. Ja, warum? Zwei Gründe hat er dann. Einmal ist vieles mit Sünde verbunden, ja, und das ist dann für uns natürlich dann immer problematisch, klar. Und das andere ist, es ist vergänglich. Es ist vergänglich. Und ihr wisst ja, wie das ist. Endlich ist Urlaub. Und jetzt kann man mal richtig entspannen und genießen. Aber spätestens ab dem dritten Tag fängt ihr an mit Zählen. Ja, jetzt ist ja nur noch 5 Tage, dann ist der Urlaub schon vorbei. Also ab dem dritten Tag spätestens beginnt das große Leiden im Urlaub. Ja, der Genuss wird immer weniger, weil es ist ja schon gleich vorbei. Ja, über die SIA-Konferenz, wir sind voll drin, aber leider ist es ja morgen Mittag schon wieder vorbei. Ah, ja, der Genuss ist gestört, es ist vergänglich. Ja, das sind so die große Schlussfolgerung, die der Prediger zieht. Achso, hier. Jetzt habe ich euch diese Zettel ausgeteilt und ich bitte euch um Folgendes. Lest euch diese letzte Verse, diese Quintessenz des Buches Prediger durch, jeder für sich. Und dann versucht jeder mal für sich diese Fragen zu beantworten. Und dann teilt ihr euch in Gruppen, das macht ihr vielleicht schon vorher, dass ihr schon in den Gruppen zusammen seid und dann seht, wann ihr seid ihr fertig. Also ungefähr Gruppen von, wir sind jetzt zu viel, vielleicht 6 Leute. dass ihr euch so ein bisschen zusammensetzt jetzt als Gruppe. Macht das jetzt gleich, damit das Geschiebe vorbei ist. Und dann macht es erstmal jeder für sich und dann unterhaltet euch in der Gruppe, dass ihr so ein bisschen euch austauscht. Das ist dann effektiver. Und dann versuchen wir die Highlights zusammen zu suchen und dann gucke ich, ob wir aufhören können, weil ihr alles schon gesagt habt. Und noch das Leben ein bisschen genießen können. Ja? Also ungefähr so 6 pro Gruppe.
Am besten.
Mischt euch ein bisschen, dass auch ein bisschen Gemeindefremde mit in der Gruppe sind, damit auch ein bisschen wirklich der Austausch angeregt wird. Das ist immer hilfreich. Okay, also, ich hoffe, ihr hattet anregende Gesprächsgruppen. Seid ihr auf gute Ergebnisse gekommen? Ja, was? Ja, haut mal ein paar Sachen raus, die, wo ihr denkt, ah, das war jetzt interessant.
Wann haben wir die erste Frage?
Da hinten? Ja, einfach, könnt einfach so sehen. Hm? Haben wir das aufgenommen? Es geht los, ja. Und dann kann man das Leben tatsächlich nicht mehr so genießen. Jedenfalls nicht mehr so in der Art, wie man es vorher gemacht hat, ja.
Ja, ich habe da großen
Respekt
auch bei Eltern,
aber trotzdem noch. Ich würde nicht sehen gehen, aber ich würde Dinge nicht erlauben. Danke. Ja, aber ist so, ich sag's euch wirklich. Er hat recht.
Die Jugendzeit ist formgebend für das Alter.
Mhm. Ja.
Ich finde es interessant, dass Gott einem auffordert, die Jugend zu genießen.
Mhm. Ja. Also Gott fordert einen auf, das ganze Leben zu genießen. Ja. Ne? Alles, aber die Jugend anscheinend besonders. Mhm.
Und die Bibel warnt ja auch davor, dass wir im Alter viele finstere Tage haben und die man sich halt erinnert. Man kennt das ja auch oft, wenn man mit alten Leuten spricht und meistens über den Krieg erzählt. Das ist leider ein Klischee, aber es ist ja meistens so. Es fallen einem halt viele prägende, schlimme Dinge ein. Und ja, mir ist auch nochmal bewusst geworden, dass man sich jetzt einfach gucken muss, dass ich viele positive Dinge mit Gott einfach mir so als Ankerpunkte schaffe, die ich dann einfach auch in meinem Leben habe, das Leben mit Gott an meiner Seite zu genießen, weil er eben auch die, das ist wie du gesagt hast, um diese Genussmittel zu verstärken. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel Musik mache und Gott dafür lobe und auch danke, dass ich dieses Talent habe, dann ist es für mich nochmal ein größerer Genuss, als wenn ich einfach jetzt irgendwas spiele.
Was ist so besonders an der Zeit der Jugend? Warum sollen wir die Jugend genießen?
Damit wir später dankbar sein können.
Mir geht's scheiße, aber ich hab gelebt. Ja, okay, das ist eine interessante These, ja.
Dass wir wahrscheinlich alle, dass man früher anfängt, sich auf Positives zu konzentrieren, dass es dadurch vielleicht auch im Alter leichter fällt, sich noch auf positive Dinge zu konzentrieren, nicht nur aufs Negative direkt zu sehen und dann den Prozess des verbittert
werden, es rauszulassen. Oh, man müsste das aufnehmen und im nächsten Alter sein mal abspielen. Nee, aber interessant ist es, ein relativ gesunder, normaler Mensch, ja, der wird sich immer an die guten Sachen erinnern und die schlechten Sachen wird er immer mehr vergessen. Und einer, der irgendwie immer Probleme hat, ist genau umgedreht. Die guten Sachen, die vergisst er und er erinnert sich immer nur an den ganzen Mist im Leben, ja. Also ist schon wichtig, wie leben wir unser Leben, wie genießen wir unser Leben. Das prägt dann auch unsere Erinnerung im Alter. Ja, wie blicken wir darauf zurück?
Ich glaube, was noch besonders an der Jugendzeit ist, ist einfach die Fülle an Möglichkeiten, die man hat, oder auch die Zeit, die man hat. Mhm. Weil das so schnell nicht wiederkommt. Also mit dem Alter wird es dann weiter, stelle ich mir vor.
Ja, es ist so. Also ihr seid jetzt noch jünger und kräftiger, ihr könnt noch gut beißen und seht noch gut aus und all solche Sachen, ja, die hier beschrieben werden.
Ihr könnt, wenn ich das immer höre, hier die neuen Leitungskreismitglieder, ja, Sport. Ja, weil ihr seid jung und ihr könnt Sport machen und das ist einfach der Hammer. Und wenn Ältere anfangen, Sport zu machen, dann ist es einfach problematisch. Nicht so viel mit Genuss zu tun, sondern mit Qual. Ihr seid jung, äußerlich, aber ihr seid vor allen Dingen, das Besondere, euer besonderes Kapital ist eure Flexibilität. Ja, ihr seid noch jung im Kopf. Ja, man könnte sagen, ihr seid total unerfahren und macht noch Haufen Mist, ja, weil ihr das nicht besser wisst. Aber umgedreht, die Bibel sagt, es ist euer großes Kapital. Ihr seid noch flexibel, ihr seid noch unerfahren, ihr seid noch offen. Es geht ja bisschen eure Gehirnstrukturen hinein. Ja, ein junger Mensch, ein Kind kann viel leichter neue Sachen lernen. Ne? Sprachen lernen, Instrumente lernen, weil das noch alles offen ist und die Synapsen sind noch nicht so fest. Und dann kannst du eben jetzt schön die ganzen Synapsen knüpfen und das geht leicht. Später, wenn ihr älter werdet, dann sind eben die verschiedenen Synapsen schon fest eingefahren. Ja, du hast so deine Erfahrung und jetzt dann nochmal was Neues dazu zu lernen, ist extrem schwer. Geht noch, aber es wird immer schwerer. So, irgendwann endet man im Altersstarrsinn. Ja? Das ist also das große Kapital in der Jugend. Ihr seid offen, ihr seid flexibel und die Bibel betont das und sagt, ja, nutzt dieses Kapital. Ja? Was würdet ihr sagen, ist die Quintessenz? Tor A oder Tor B? Genieße das Leben oder fürchte Gott und halte seine Gebote? Was ist die Quintessenz oder wie kriegt man das jetzt hin?
Also ich würde sagen, was bei uns so rausgekommen ist, dass man die Sachen, die Gott einem schenkt und das Leben genießen soll, aber zu seiner Ehre. Mhm.
Ja, sehr gut. Was habt ihr so als, wie fasst ihr das zusammen?
Genieße dein Leben im Angesicht Gottes, alles andere ist nicht.
Das könnte man direkt noch mit dazu schreiben. Sehr gut, ja.
Ins Ewige investieren und richtige Prioritäten setzen.
Ja, sehr gut. Also ihr habt jetzt schon den richtigen oder die richtige Zusammenfassung, finde ich sehr gut. Ich habe das mal so formuliert. Lebe und nutze dein Leben mit einem Blick, der über dieses Leben hinaus auf Gott geht. Ja. Also das ist eine interessante Quintessenz, weil der Prediger hat ja festgestellt, also es ist alles eitel und Haschen nach Wind. Jetzt sagt er nicht, und darum geh ins Kloster, ja, und bereite dich auf den Himmel vor, sondern nutze deine Gaben, nutze die Gaben, die du hast oder die Gaben, die Gott dir gibt und wo du Sachen einfach genießen kannst. Aber vergiss nie, dass das nicht alles ist. Sondern mach es, leb es, nutz es mit dem Blick über dieses Leben hinaus. Prediger spricht dann so immer am Anfang und in den Kapiteln so von dem Leben unter der Sonne betrachtet. Lasst uns mal so denken, als ob das Leben und diese Welt alles ist. Und dann werden wir merken, das wäre ziemlich traurig. Ja? Das ganze Leben ist sinnlos und die Veränderung ist, man wird älter und es wird noch schwieriger. Ja? Also und dann, hey, was ihr braucht, ist dieser Blick über dieses Leben hinaus, ja, über der Sonne. Ja? Also gebrauche dein Leben und deine Gaben und genieße dein Leben und deine Gaben, aber eben unter dieser Grundprämisse, dass dieses Leben nicht alles ist. Warum? Nur durch die Verbindung mit dem ewigen Gott wirst du mit der Vergänglichkeit dieser Dinge zurechtkommen auf Dauer. Und wirst dich eben nicht in einem Kampf verhettern, so um nie endende Ablenkung oder Zerstreuung oder Genuss oder vielleicht anders, dass du in so ein Ding reinkommst, wie alles ist sinnlos, ja, Nihilismus und so weiter. Wenn du brauchst die Verbindung mit dem ewigen Gott. Und du brauchst die Verbindung auch, um dein Leben in Gottesfurcht leben zu können. Also im Vertrauen zu Gott, in Beziehung mit Gott, wie wir es gerade gehört haben, damit du dann im Gericht bestehen kannst, denn das Gericht kommt. Ja. Was jetzt interessant ist am Buch Prediger ist, es endet dort. Es ist so diese Doppelquintessenz. Ja, genieße dein Leben, aber vertraue auf Gott. Ja, man könnte vielleicht sagen, genieße dein Leben, aber übertreib es nicht. Ja, sei vorsichtig, es ist eine Gratwanderung. Man kann ganz schnell auch mal sündigen und muss dann mal gucken, wie kriege ich es gerade hin, wie weit kann ich am Schirm an den Rand gehen, ja, vielleicht so die, aber das ist hier nicht gemeint. Also er sagt, genieße das Leben, das ist das, was Gott dir gibt, ja, das darfst du auch genießen, aber vergiss nicht, Gott wird dich für alles zur Rechenschaft ziehen. Lebe es in Gottesfurcht, okay. Er lässt uns jetzt so stehen mit dieser Quintessenz. Ich habe das gut versucht zusammenzufassen. Die Bibel gibt uns jetzt aber eine Antwort. Also sagen wir mal, das Buch Prediger ist ja nicht umsonst so, dass es hier aufhört. Es springt uns bis zu dem Punkt, bis zu dieser Quintessenz. Und jetzt, was passiert jetzt? So, früher haben dann die Menschen nachgeschlagen in dem Buch der Weisheitsbücher, also in der Bibel, da gibt es ja noch mehr Weisheitsliteratur, Psalm und Sprüche und so. Und die haben dort Antworten gefunden. Dort finden wir Antworten. Wie kann ich denn mein Leben genießen und in Gottes Furcht leben? Aber die letzte Antwort auf diese Frage, wie ich das jetzt konkret mache, wie ich das jetzt umsetze, wie ich mein Leben leben soll, die finden wir dann in Christus. Ja, Christus ist die letzte Antwort auf das Buch Prediger. Man merkt das so richtig, wenn man durch das Buch durchgeht, wie das Buch ein auf Christus hin, zu Christus hinführt. Das ist ganz interessant. Und weil das so ist, müssen oder können wir jetzt die Empfehlung, die uns das Buch Prediger gibt, auf unsere Beziehung zu Christus anwenden. Also die Empfehlung, die es das Buch Prediger gibt, ist hier Kapitel 12, Vers 1 zu finden. Gedenke an deinen Schöpfer an den Tagen deiner Jugend, denn es kommen Tage, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Also gedenke an deinen Schöpfer an den Tagen deiner Jugend. Also wenn ich das auf Christus anwenden will, ist, nutze deine Jugend, um in der Beziehung zu Christus zu wachsen. Ja? Also wir haben hier, genieße dein Leben, und hier, Gottesfurcht, lebe in den Geboten, und in der Mitte steht drin, was? Nutze deine Jugend, das Kapital deiner Jugend, deine Frische, deine Offenheit, deine Flexibilität, dein Mut und alles, was du hast. Nutze das vor allen Dingen, um in deiner Beziehung zu Gott oder zu Christus zu wachsen, damit du dieses Spagat hinbekommst oder damit du wirklich dein Leben genießen kannst in Gottes Furcht. Das ist der Punkt. Ja? Wie will ich mein Leben genießen? Wie kann ich mein Leben genießen? Wachse in deiner Beziehung zu Christus. Das ist die Antwort. Und was kann ich dann machen? Ich habe zwei Punkte. Das eine ist, dass wir geistliches Leben einüben sollen, ja, in meiner Beziehung zu Christus zu wachsen. Was bedeutet das jetzt konkret? Ich nenne es einfach mal, übe ein geistliches Leben ein, übe dich darin. Das ist ganz interessant. Oftmals denken wir, es ist ja alles Gnade und das muss der Heilige Geist alles irgendwie bewirken. Aber das stimmt. Aber die Bibel sagt trotzdem ganz oft, dass wir Dinge üben sollen, dass wir Dinge erlernen müssen, eben möglichst in der Jugend, weil dass ihr dann wirklich das ganze Leben fest habt. Ja? Zum Beispiel, Jesus geht auf den Berg und betet die ganze Nacht. Er kommt runter und die Jünger sagen, Herr, lehre uns beten. Ja? Ah, beten muss man lernen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch im Gebetskreis ist. Wer geht zum Gebetskreis? Oh, ist gar nicht so schlecht. Wer geht bei euch in der Gemeinde in den Gebetskreis? Ja, das sind, wenn dann überhaupt welche hingehen, die Alten. Ne? Ja. Warum gehen junge Leute nicht zum Gebetskreis? Und wenn sie gehen, warum beten sie nicht? Frage ich mich immer. Ja, weil sie irgendwie meistens Hemmungen haben, vor anderen zu beten oder so. Das ist irgendwie komisch. Wir haben es ja heute gehört. Ja, welche Worte muss ich dann finden, damit das gut klingt? Oder ich weiß es nicht. Ja. Die Bibel sagt ganz klar, du musst es einüben, übe dich darin. Ja? Also solche Sachen, so eine geistliche Disziplin, total normal für jeden Gläubigen, beten, sagt die Bibel eben auch, ja, das musst du aber auch lernen. Du kannst einfach deine Seele vor Gott ausbreiten, aber du musst darin auch wachsen. Vielleicht noch, ihr wisst ja, wie man geistliches Leben einübt, ihr hört ja immer, die Predigten geht es ja immer, ja, musst Bibel lesen und Bibellesepläne und solche Sachen sind alle gut, ja, gute Literatur lesen, zur Jesia-Konferenz gehen, Gemeinschaft haben, das sind alles die richtigen Antworten. Nochmal eine besondere Sache, wie wir wachsen können in unserer Beziehung zu Christus. Jesus hat ja seine Jünger so ein bisschen an der Hand gehabt, hat ihnen so Aufgaben gegeben, hat meistens alles für sie gemacht und irgendwann kam der Tag, wo er sie losgeschickt hat. Jetzt geht ihr mal paarweise los und die durften nichts mitnehmen. Ja, noch nicht mal Wechselwäsche. Ja, kein zweites Hemd, nichts. Ja, warum hat er das gemacht?
Ich würde sagen, um zu lernen, dass ja, Jesus sich um sie kümmert.
Genau. Warum hat Gott das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste geschickt, wo es nichts gibt? Lernen? Gott kümmert sich um uns. Ja, sie sollten lernen, auf Gott zu vertrauen. Es ist also nicht so, ich habe mich einmal für Jesus entschieden und jetzt bin ich gläubig, jetzt vertraue ich auf Gott oder so, sondern da müssen wir wachsen. Ja? Wir müssen lernen, auf Gott zu vertrauen. Und das geht, wenn wir für Gott Sachen riskieren. Ja, ohne alles loszugehen, das war ein gewisses Risiko. Denn wo soll ich mich heute waschen? Was soll ich essen? Wer gibt mir morgen früh eine frische Unterwäsche oder so? Ne? Also das war ein Risiko. Und wie könnt ihr in eurer Beziehung zu Christus wachsen? Riskiert was, ja? Für Christus. Zum Beispiel den Gebetskreis in eurer Gemeinde besuchen. Ja, das ist ein ziemliches Risiko, aber das kann was bringen, ja, um in der Beziehung zu Christus zu wachsen. Für manche ist es einfach ein Risiko zu sagen, okay, ja, wir sollen spenden, wir sollen Geld spenden. Ich weiß als Jugendlicher, ich verdiene kaum Geld. Geldspenden machen, also die Geld verdienen, das machen also die Alten, die auch im Gebetskreis sind, genau. Ich spende dann Geld, wenn ich mal alt bin und mal Geld verdiene, ne? Bis dahin bin ich der ja wohl, der unterstützt werden muss von Spendengeldern oder so, ja? Also habe ich gedacht. Aber die Bibel sagt ja was, wir sollen spenden und dann gibt es im Alten Testament so eine Zahl, 10%, das ist jetzt kein Gesetz mehr, das ist eine Hausnummer, das könnte man so als Startpunkt nehmen. Ich gehe das Risiko ein, ich weiß, ich habe nur sehr wenig und es ist immer knapp, aber hey, ich riskiere es mal. Ich gebe jetzt mal, um nicht gesetzlich zu werden, vielleicht 9% oder 8% und riskiere und guck, dann versorgt mich Gott noch am Ende des Monats. Ja, ist auch so. Oder vielleicht junge Paare, ich weiß nicht, manche sind vielleicht schon verheiratet, ja, manche wollen gerne heiraten. Und für diese ist dann ein gewisses Risiko, Kinder zu bekommen. Der hat ja noch nicht seine Ausbildung fertig und wir haben ja noch gar kein geregeltes Einkommen und ein Auto haben wir auch noch nicht und wir wollen ja überhaupt 5 Kinder, da bräuchten wir erstmal einen Bulli und so weiter. Können wir dieses Risiko eingehen? Nee, wir warten lieber, bis unser Leben noch gesicherter ist. Ja, ja, die Ehe ist auf Kinder angelegt, also seid fruchtbar, mehret euch, das erste Gebot. Es ist ein gewisses Risiko zu sagen, wir vertrauen auf Gott. Gott sagt uns eben nicht, ich stelle euch mal den Bulli, den Wickeltisch und schon mal eure Särge bereit, damit ihr euer Leben leben könnt, mit Sicherheit, sondern der sagt uns, geh doch erstmal den Schritt, den Gehorsamsschritt, und dann gebe ich dir, was du brauchst. Ja? Vielleicht gebe ich dir ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, je nachdem, was du brauchst, um im Glauben zu wachsen. Ja? Also, wie könnt ihr in eurer Beziehung zu Christus wachsen? Wie könnt ihr eure Jugend nutzen? Riskiert was für Christus. Kann man viele Sachen machen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die der Prediger hier auch schon erwähnt, ist den Kampf gegen Sünde radikal zu kämpfen. Ja, den Kampf gegen Sünde radikal zu kämpfen. Ja, Prediger 11, Vers 10. Entferne den Unmut von deinem Herzen und halte das Böse fern von dir. Entferne den Unmut von deinem Herzen und halte das Böse fern von dir. Also, halte das Böse, das Sündige aus deinem Leben, ja. Aber vor allen Dingen geht es hier darum, dass du den Unmut in deinem Herzen entfernst, dass du das eben entfernen sollst. Dass du etwas gegen Sünde in deinem Leben unternehmen sollst. Ja? Die Frage ist, was hält dich davon ab, den Kampf gegen Sünde in deinem Leben radikal zu kämpfen? Ich habe es gesagt, das ist euer Kapital, ihr seid jung, ihr könnt radikal sein. Das sagt Gott, genau das ist es jetzt. Und das ist es. Nutzt jetzt eure Jugend, um gegen eure Sünde, gegen eure Begierden und so weiter radikal zu kämpfen. Damit ihr euer Leben genießen könnt. Warum machen wir das nicht? Warum setze ich mich lieber zu Hause hin und kämpfe den Kampf mit YouTube? Warum? Ja, ich habe Unmut. Ne? Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Und ich kämpfe lieber den Kampf mit YouTube oder mit irgendwas anderem, um so ein bisschen schnell Entspannung und Genuss und wenigstens mal kurz wieder das Leben genießen. Und am Ende kommt was raus, es ist noch schaler, noch leerer. Ja? Ich habe dann noch ein schlechtes Gewissen dazu, es hat mir überhaupt nichts gebracht. Ja? Viele Dinge, die wir mal schnell machen, um das Leben zu genießen, sind am Ende eigentlich das Gegenteil von Genuss. Ja? Lässt einen einfach noch unerfüllter zurück. Das Leben wird kein Genuss, sondern dann wird es dann meistens eine Qual. Und erst recht ist es eben so, dass ich keinen Bock habe, gegen meine sündigen Begierden zu kämpfen. Vielleicht sagen sich manche, oder ich kenne das so, ja, das kann ich ja später noch machen. Ne? Ich meine, klar, heute in der Welt ist es so, ihr seid jung Und die Welt sagt euch, genießt die Jugend, lasst die Sau raus, ja, solange es noch irgendwie geht. Du kannst alles machen. Jugendliche haben Freifahrtschein. Ne? Und wenn dann doch was passiert, die müssen vor Gericht, naja, ist ja noch ein Jugendlicher. Also nutzt die Jugend. So, das ist das Verständnis von Welt. Und genieße deine Jugend. Und dann sagt man sich, ja, ich kann, wenn ich älter werde, dann wäre ich auch reifer und dann kann ich ja immer noch das machen. Ne? In meiner Jugend hat man immer gesagt, ich rauche jetzt, waren wir vielleicht so 11, 12 Jahre alt, vielleicht auch 13. Und, aber wenn ich 16 bin, höre ich auf. Ja. Oder wenn ich mich heirate oder wenn ich schwanger werde oder so. Ja. Das hat natürlich dann in den meisten Fällen nicht geklappt. Aber so dieses Denken, ja. Ich werde dann nochmal weise bei unserem Freizeitlied. Wir hatten ein schönes Lied auf der Freizeit. Vielleicht werden wir irgendwann noch weise, aber es ist noch weit. Also lasst uns das Leben noch genießen, so lange, bis wir dann nicht doch irgendwann weise werden, aus Versehen. Gut. Entferne den Unmut aus deinem Herzen. Ihr habt das Potenzial, radikal gegen eure Sünde zu kämpfen. Ich war bei einem Kurs mal, so ein Seelsorgekurs, da ging es dann auch um schwierigere seelsorgerliche Probleme, so Depressionen, Burnout, irgendwelche psychischen Sachen. Und Menschen, die sowas haben irgendwann im Leben, die einfach auch so Traurigkeit haben, einfach so schlecht drauf sind oft, das entwickelt sich meistens in der Kindheit und Jugend. Das kommt irgendwann so dann so krass raus, aber das ist meistens eine Sache in der Kindheit und Jugend, die sich da schon entwickelt durch irgendwelche Erlebnisse und irgendwelche Macken und Maschen, die man sich so antrainiert. Will euch damit jetzt nicht langweilen, aber das Ding ist, du gewöhnst dir Sachen in der Jugend an, die Synapsen verklicken sich, du bist wie mit so einer Sucht, du gewöhnst es dir an und dann ist es total schwer wegzukommen. Aber dieser sehr erfahrene Seelsorger sagte, es ist leider so, wenn die Leute älter werden, dann begreifen die das ist nicht gut. Und ich muss was ändern. Und die wollen es ändern. Und die haben es durchgeblickt. Sie haben keine Kraft mehr dazu. Die schaffen es nicht mehr, wirklich ihr Leben zu ändern. Die sind schon zu alt, zu starr. Und junge Leute, die Kraft hätten, es zu ändern, die wirklich das anpacken könnten und in ein paar Monaten wäre das Problem vorbei, die haben noch keinen Bock. Die sagen sich, ach ja, das wird schon noch. Wird schon noch, ne? In den 20ern, da ist so viel los, hey, da Mädchen, Jungs und heiraten und Job und Karriere, ne? Und dann urplötzlich wirst du 35, Midlife-Crisis, ja? Wird schon noch, nix wird, ne? Was schreibt Johannes? Apostel Johannes. Ich schreibe euch jungen Männern, und die jungen Frauen, ihr könnt euch damit angesprochen fühlen im Sinne von jugendliche Kraft. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Und dann wiederholt das zwei Verse nochmal. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Ja, das Wort Gottes in euch, geistliches Leben einüben, eure Kraft nutzen und dann könnt ihr das Böse überwinden. Das ist euer Fund. Und dadurch nutze die Jugend, um in deiner Beziehung zu Christus zu wachsen, und dadurch bekommst du die Fähigkeit, dein Leben zu genießen. Aber, ich gebe zu, alles, was ich euch bisher gesagt habe, klingt mehr nach einem Seminar für diszipliniert leben, aber wie? Und nicht, so freue dich, Jüngling, in deiner Jugend. Und lass dein Herz guter Dinge sein, in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Ach, das klingt mehr wie, aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. So, jetzt nochmal, letzter Punkt, dann haben wir es geschafft. Wie kriegen wir das jetzt nochmal ganz konkret zusammen? Also die eigentliche Antwort habe ich euch schon gegeben. Ja? Das Leben zu genießen, weil du mit Christus zusammen. So, wie kriege ich das jetzt vielleicht ganz konkret in ein paar Punkten zusammen? Jetzt, ihr habt ja dann wahrscheinlich alle meine Einleitung zu diesem Seminar gelesen. Ich schreibe da was vom Schnitzelwirt in Wien. Manche kennen die Story schon, weil ich benutze die in jeder dritten Predigt. Vielleicht nicht ganz, aber fast. Also ich habe mein Praktikum in Wien gemacht vor vielen Jahren Und in der Gemeinde und Wien, da isst man ja gerne mal ein Wiener Schnitzel, da gibt es halt ein Lokal, da müsst ihr unbedingt hingehen, das heißt, der Schnitzel wird oder zum Schnitzel wird. Und da kriegt man also so einen Teller mit so einem Steak, mit so einem Schnitzel drauf. Und ich bin nicht so der Schnitzelfan gewesen, weil die sind meistens zäh und irgendwie aus der Fertigkombüse oder so. Jedenfalls, ja, musste mal so ein Ding essen. Ich setze mich da drin, ich esse das und ich dachte, das war eine Offenbarung, ja, wirklich. Also, kann das so gut schmecken, ja? Es war Wahnsinn. Jeder Bissen wurde es immer besser. Und jetzt kommt das Ding, da war so ein Kellner, wahrscheinlich Rumäne oder so, der kam immer mit diesen riesigen Tabletts rein, wo dann diese Schnitzel drauf waren. Und jedes Mal, wenn er in den Raum reinkam, sagte er, das ist Leben. Das ist Lebensqualität. Wir haben das in unserer Freizeitgruppe jetzt schon eingeübt. Und wisst ihr was? Der hatte recht, der hat es erkannt gehabt. Das ist Lebensqualität. Ja, das. Paulus schreibt das so an Timotheus. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen. Und was machen die dann? Die verbieten zu heiraten, also Sex und so weiter und Ehe, schlecht, und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Also der ganze Genuss von den guten Gaben. Wisst ihr, für wen der ist? Nicht für die Ungläubigen, die das alle in rauen Mengen genießen, sondern für euch. Für uns ist das. Wir sollen das genießen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Ja, also eine ganz große Sache, wie wir das praktisch umsetzen, ist einfach Genuss durch Dankbarkeit. Also, Gott nachzufolgen bedeutet eben nicht, das Leben und auch die Gaben Gottes zu verleugnen. So als Christ darfst du das nicht machen. Ja gut, es gibt viele Sachen, die du als Christ nicht machen darfst. Das ist schon mal klar, ja. Darum geht's jetzt nicht. Als Christ darfst du nicht so richtig in vollen Zügen genießen, sondern es geht darum, es in Dankbarkeit in vollen Zügen zu genießen. Und es, man kann es nur genießen durch Dankbarkeit. Ja, der wahre Genuss der Gaben geht verloren, wenn wir sie von Gott trennen. Und dann wird selbst das Schönste und das Beste bedeutungslos, weil es ja vergänglich ist. Das Ding mit dem Urlaub, ja. Jeden Tag einen Tag weniger. Aber ich kann sagen, hey, der Herr hat mir jetzt so und so viele Tage Urlaub geschenkt und jetzt sind es immer noch so und so viel und morgen hat er auch noch was vor, was er mir schenken will an Erholung und ich freue mich schon auf den letzten Tag, weil da hat er bestimmt noch was vor, ja. In Dankbarkeit genießen. Und wenn ich das mache, wenn ich das meine Lebenseinstellung, wenn ich das wirklich ausführe, dann werde ich selbst in ganz kleinen Sachen auf einmal höchsten Genuss finden. Also es gibt ja manchmal so Sachen, nach denen, die braucht man jetzt einfach dringend oder da hat man sich schon so lange gewünscht. Es sind so manchmal Kleinigkeiten im Leben und dann auf einmal kriegt man es irgendwo her. Ja? Und dann kann man diese kleine Sache einfach so sehr genießen, weil man merkt, hey, Gott gibt mir selbst jetzt diese selbst die Kleinigkeiten in meinem Leben sind für ihn relevant. Ja? Das interessiert ihn. Die gibt er mir jetzt. Er kümmert sich um die kleinsten Dinge. Das ist also Genuss durch Dankbarkeit. Und das zweite vielleicht ist dann Genuss durch Gehorsam. Genuss durch Gehorsam. Das heißt Genuss dadurch, dass man die Anleitung des Schöpfers beachtet. Wir kaufen ja viele Produkte, da gibt es dann immer eine Anleitung dazu. Und den meisten Genuss hat man meistens von diesen Produkten, wenn man das nach Anleitung behandelt, ja, weil dann funktioniert es irgendwie. Das macht Sinn. Ne? Also die Gebote sind jetzt keine Schikanierungen von Gott, sondern Gott gibt uns seine Gebote letztendlich, damit wir das Leben wirklich genießen können. Ja? Macht es so und dann werdet ihr reich gesegnet werden. Ne? Im Alten Testament, müsst ihr mal lesen, wird immer, macht die und die Gebote und dann werdet ihr essen und trinken und was alles und den Wein genießen und das ist immer so die Antwort. So, ja? Und ich möchte euch das mal am Thema Sexualität kurz deutlich machen. Es ist ja auch so ein Bereich, wo junge Menschen manchmal oder oft kaum erwarten können, es endlich zu genießen. Man denkt sich haufenweise Sachen aus, da schon mal so ein bisschen was davon zu schmecken oder sich ein bisschen zu befriedigen. Ältere Christen kommen dann und warnen und ganz gefährlich und so weiter. Und bis dahin, dass man dann sagt, ja, darfst du nicht so viel drumherum machen, es geht um Fortpflanzung, Punkt. Ja. Gott gebietet, dass wir die erotische Liebe, die Sexualität genießen sollen. Das ist ein Gebot Gottes. Wer sie nicht genießt, der sündigt. Ja? Es ist ein Gebot Gottes. Wir können das im Hohelied lesen. Hohelied 7 zum Beispiel, Vers 7. Wie schön bist du, sagt da der Mann zu seiner Frau. Wie schön bist du und wie lieblich, o liebevoller Wonnen. Dein Wuchs ist der Palme gleich und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen, dann werden deine Brüste mir sein wie Trauben des Weinstocks. Ja, immer wieder mit Wein wird es verglichen, die Küsse mit Wein. Also Wein, den trinke ich und der berauscht. Und darum geht's ja. Ja, es soll berauschend sein. Der Duft deiner Nase wie Äpfel und dein Gaum wie der beste Wein. Und jetzt antwortet die Frau, der meinen Geliebten sanft hinunterkleidet über die Lippen der Schlafenden rieselt. Also im Hohelied wird es immer wieder mit anderen Bildern beschrieben, wie berauschend und erfüllend und belebend Sexualität ist. Und dass wir dann so über Sex denken und das davon erwarten und uns das wünschen, das ist also richtig. Das ist sogar Gottes Wille. Das ist Gottes Gabe. Aber jetzt kommt nicht der Haken, sondern jetzt kommt eben die Anleitung von Gott. Wie könnt ihr es wirklich genießen? Im Rahmen der Ehe. Ja, der gottgegebene Rahmen und die Grundlage für den Genuss ohne Reue, ohne diesen Teil Sünde und wirklich diesen Genuss, der bis in die Ewigkeit geht. Das ist die Ehe. Ist also keine Schikane. Und warum ist es die Ehe? Ja? Was ist das Besondere am Ehebund, worauf jetzt das Hohelied besonders Wert legt? Es ist seine Exklusivität. Also es geht darum, dass die Beziehung ist zwischen einem Mann und einer Frau. Zu einer Zeit, wo Männer auch mehrere Frauen haben konnten. Ja? Aber er macht deutlich, wahre Liebe, wahre Erfüllung, wahres berauschende, erfüllende Sexualität zwischen einem Mann und einer Frau. Nur in einer exklusiven Beziehung werden die beiden wirklich besonderes Glück und Erfüllung und eben auch sexuelle Erfüllung und Freude und Genuss erfahren. Wie ist heute das Denken? Genau andersrum. Salomo. Wie viele Frauen hatte der? 1000. Das war wahrscheinlich der die meiste sexuelle Erfüllung in seinem Leben auf der Welt, oder ein Mann, der es am meisten hat auf der ganzen Welt. Das ist unser Denken so. Der hat es wirklich toll gehabt, ja. Und dann kommt das Hohelied dazu und sagt, ja, ich vergleiche den Salomo und sagt, der Weinberg ist so ein Bild für die Frau. Und er sagt, ja, der hat ja so viele Weinberge. Aber der muss ja schon Hüter einstellen, der braucht schon Instanzen zwischen sich und seiner Frau. Der kann mit keiner Frau wirklich diese innigliche, tiefe Beziehung und Erfüllung haben. Das geht nur in einer exklusiven Beziehung. Das ist also das absolute Negativbeispiel für wirkliche Erfüllung. Nur bei einer exklusiven Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau verlangen beide voll und ganz nacheinander. Und beide geben sich voll und ganz einander hin. Und wenn es so ist, dann werden beide eben diese Früchte ihrer gemeinsamen Liebe in vollen Zügen genießen. Und wenn sie das machen, werden sie dann tiefer begreifen und verstehen, was es bedeutet, mit dem dreieinigen Gott in so einer tiefen, inniglichen Beziehung zu sein. Ja, das ist ja ein Bild für unsere Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Ja, Sexualität. Also, wahrer Genuss und Freude im Leben hängt von unserer Beziehung zu Gott ab. Es reicht also nicht aus, dass uns Gott die Gaben gibt, sondern Gott muss uns auch noch das Genießen schenken, ja, die Fähigkeit, das zu genießen. Er macht es durch die Beziehung mit sich. Im Prediger steht das 3, Vers 12. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Wahrer Genuss im Leben hängt nicht davon ab, was ihr jetzt alles habt und wie ihr immer noch besser genießen könnt, sondern es ist letztendlich eine Gabe Gottes. Ihr bekommt es durch die Beziehung mit Gott. Und deshalb eben diese Doppelquintessenz im Prediger, ja? 11 Vers 9, freue dich in deiner Jugend. Und dann 12 Vers 13, fürchte Gott und halte seine Gebote. Gottes Furcht ist also nicht nur der Anfang der Weisheit, sondern Gottes Furcht ist der Weg, das Leben wahrhaft zu genießen. Und wir wissen, dass Christus ist der uns dieses wahre Leben im Überfluss gibt. Freude und Genuss, selbst im Leid. Der sagt, ich gebe euch das Leben im Überfluss. Und wir bekommen dieses Leben, wir können es hier ausleben und genießen, wenn wir unser Leben ihm hingeben, wenn wir uns eben für ihn aufopfern. Jesus sagt, wer sein Leben gewinnen will, der muss es verlieren. Wenn du wirklich dein Leben gewinnen willst, wenn du wirklich Genuss haben willst, dann musst du es verlieren. Ich fasse das nochmal zusammen in einen Vers. Nutze deine Jugend, dein Leben, deine Zeit, um in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Und erfreue dich an den Dingen, die Gott dir gibt, genieße seine Gaben durch die Beziehung mit ihm. So, jetzt seid ihr wieder dran und könnt noch Fragen stellen oder vielleicht habt ihr auch einfach noch den letzten Satz Sachen. Und erfreue dich an den Dingen, die Gott dir gibt, genieße seine Gaben durch die Beziehung mit ihm. Mittagsschlaf? Jemand Interesse? Ne, habt ihr noch Fragen oder Berichte, Anmerkungen, irgendwas? Gut, dann bete ich nochmal mit uns zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir leben in einer Welt voller guter Gaben von dir, aber wir leben auch in einer Welt, die gefallen ist. Und wir erleben mit den Folgen der Sünde Vergänglichkeit, Sinnlosigkeit, Böses. Aber Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt hineingekommen bist und diese Vergänglichkeit und auch diese Sünde überwunden hast und dass mit dir schon die neue Welt, die ewige Welt, die herrliche Welt angebrochen ist. Ist nicht erst etwas, was uns dann irgendwann im Himmel erwartet, sondern es ist mit dir schon gekommen. Und mit dir dürfen wir das Leben hier genießen. Herr Jesus Christus, durch dich brauchen wir keine Angst vor dieser Rechenschaft, vor dem Gericht haben, weil du das Gericht auf dich genommen hast. Und durch dich können wir selbst im Leid uns freuen, weil wir wissen, du hast unser Leben in der Hand und alles, was uns passiert, macht Sinn, soll uns zum Besten dienen, soll ewige Werte schaffen. Und in allem, was wir tun dürfen, wir wissen, ist, unser Ziel geht über diese Welt hinaus. Herr, und so bitten wir dich, dass wir mit den Dingen, die du uns hier gibst, in diesem Sinne umgehen können. Dass wir nicht den Dingen dieser Welt hinterherrennen und Angst haben, irgendwas zu verpassen. Dass wir nicht in diesem ewigen Treiben mitmachen, was nur ein Haschen nach Wind ist, sondern dass wir wirklich danach streben und darin wachsen, unsere Freude und Erfüllung in dir zu finden, Herr Jesus Christus, und dadurch dann die Dinge, die du uns gibst, wahrhaft genießen zu können. Ich bitte das, Herr, für die jungen Menschen, die heute hier sind, dass du sie segnest, dass du sie in diesem geistlichen Leben und in diesem Einüben stärkst und dass du vor allen Dingen ihnen hilfst, ihre jugendliche Kraft zu gebrauchen, um radikal gegen Sünde im Leben zu kämpfen und dass sie dort Erfolge haben dürfen, Frucht sehen dürfen und merken, wie herrlich ist das Leben, wenn man es so lebt. Amen. Mhm.